HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Am Mikrofon Angela Fitsch.
Nie mehr Fahrscheine kaufen. Ein kostenloser öffentlicher Nahverkehr für saubere Luft in den Städten?
Ja, ich würde jeden Tag mit der Bahn fahren, ganz klar.
Ich finde, wenn man sich anschaut, welche Folgekosten der Automobilverkehr hat, dann ist doch Busse und Bahn wesentlich ökologischer und am Ende langfristig gesehen auch die günstigere Alternative.
Aber die Frage ist natürlich immer, wo kommt das Geld her?
Einfach zu rufen, umsonst für alle, das scheint mir jetzt jedenfalls nicht sonderlich durchdacht.
Wir bräuchten definitiv mehr Busse und Bahnen.
Ich bin ein kluger Mann, fahre U-Bahn, so oft ich kann.
Bei der S-Bahn bestellen wir alles, was möglich ist. Die Züge sind so lang, wie sie lang sein können. Wir bestellen jede Fahrstraße, die wir haben. Und wir kriegen im Berufsverkehr nicht die Leute an manchen Stellen mehr weg.
So wird das mit dem ÖPNV als Alternative auch nichts.
Schlechte Zeiten für Kontrolleure, aber umso bessere für Bus- und Bahnfahrer und vor allem für die Umwelt. So stellt sich das die geschäftsführende Bundesregierung vor, wenn aus dem ÖPNV ein KÖPNV wird, ein kostenloser öffentlicher Personennahverkehr. Eine Idee, die aus der Not geboren wurde, denn Deutschland muss sich auf eine Klage der EU-Kommission gefasst machen, weil es unseren Politikern bislang nicht gelungen ist, die Luft in deutschen Städten sauberer zu machen. Und so wollen sie uns jetzt mit einem gratis Angebot dazu verführen, vom schmutzigen Auto auf saubere Busse und Bahnen umzusteigen. Aber wird Bus- und Bahnfahren schon dadurch attraktiver, dass die Fahrgäste nichts mehr dafür bezahlen müssen? Und wer bezahlt stattdessen? Denn Busse und Bahnen müssen ja weiterhin gebaut, gekauft und repariert und ihre Fahrer bezahlt werden. Durchaus möglich also, dass wir uns auf einen kostenlosen ÖPNV umsonst gefreut haben. Schauen wir uns aber erst einmal den Brief ein bisschen genauer an. Ein Brief von gleich drei Bundesministern, der Umweltministerin, dem Verkehrsminister und dem Kanzleramtschef. Wie erwähnt, aus der Not geboren, gerichtet an EU-Umweltkommissar Carmenu Vella, geschrieben auf Recyclingpapier, verziert mit dem blauen Engel, dem Umweltengel. Ein Bittbrief, um Schlimmeres abzuwenden. Ob das nützt? Katrin Wiesolowski sagt uns, was drinsteht.
Wie genau die Idee mit dem kostenlosen Nahverkehr in der Bundesregierung geboren wurde, ist nicht überliefert. Aber gut möglich, dass die Sache ungefähr folgendermaßen ablief. Ende Januar macht sich in der Bundesregierung Panik breit, weil die Luft beim Thema Stickoxid jetzt wirklich ganz dünn wird. Das Bundesverwaltungsgericht könnte schon bald über Fahrverbote entscheiden. Die EU-Kommission droht ultimativ, sie wolle endlich Taten sehen, sonst komme die Klage vor dem Europäischen Gerichtshof. Krisenberatungen sind also angesagt. Umweltministerin Hendricks, Verkehrsminister Schmidt und Kanzleramtsminister Altmaier schließen sich kurz und brainstormen, welche Ideen sie der EU-Kommission ganz schnell vorlegen könnten, um diese zu besänftigen. Müsste mal was ganz Neues sein, hat Peter Altmaier vielleicht ratlos gebrummelt. Wie wäre es mit kostenlosem Personennahverkehr, hat vielleicht Barbara Hendricks eingeworfen und begeistertes Nicken geerntet. Zunächst könne man den ja in ein paar Städten testen. Wie wäre es einfach mal mit Bonn, Essen, Mannheim, Reutlingen und Herrenberg? Diesen Vorschlag schickten die drei dann an die EU-Kommission. Als die Sache kurz darauf bekannt wird, hagelt es sofort Kritik von allen Seiten. Der Vorstoß sei nicht durchdacht, kritisiert beispielsweise der hessische Verkehrsminister Al-Wazir. Wer soll das eigentlich bezahlen, fragen viele. Und rechnen vor, dass die deutschen Verkehrsunternehmen durch die verkauften Fahrscheine jedes Jahr etwa 12 Milliarden Euro einnehmen. Solle das etwa der Steuerzahler zahlen? Wirklich kostenlos sei der kostenlose Nahverkehr also gar nicht. Die Sprecherin der Berliner Verkehrsgesellschaft Petra Reetz sieht noch ganz andere Probleme an der Idee.
Wenn der Nahverkehr zum Nulltarif kommt, ist damit zu rechnen, dass natürlich viel mehr Leute sind. Denn das ist ja der Plan. Dann brauchen wir auch mehr. Mehr Busse, mehr U-Bahn, mehr Straßenbahn. Wir brauchen mehr Fahrerinnen und Fahrer. Wir brauchen mehr Werkstattpersonal, wir brauchen vermutlich sogar noch mehr Werkstätten. Also das muss man weiterdenken, denn nichts ist schlimmer, als wenn sie das zum Beispiel machen und dann ist der öffentliche Nahverkehr am nächsten Tag schlechter. So, und dann haben sie auch nichts erreicht.
Es scheint, als habe die Bundesregierung nicht weitergedacht und keine Antworten parat. Im Vertrag der geplanten Großen Koalition steht nichts zum möglichen kostenlosen Nahverkehr. Nur, dass die Luftverschmutzung allgemein reduziert werden soll. Der Sprecher des Bundesministeriums für Umwelt, Stefan Gabriel Haufe, rudert zurück und sagt, es gehe ja nur um zeitweilige Gratisangebote in Kommunen, die unterstützt werden könnten. Angaben zu Zeitplänen, Kosten und der Umsetzung in bestimmten Städten macht er nicht. betont stattdessen, dass ein kostenloser Nahverkehr ohnehin nicht die einzige Lösung sein könne. Um Grenzwertüberschreitungen dauerhaft abzustellen, müssten die Dieselemissionen sinken.
Alles andere, was wir zusätzlich jetzt anschieben zu einer Modernisierung der Verkehrsinfrastruktur und zu einer Verbesserung des ÖPNV-Angebots in den Städten, ist zusätzlich gedacht.
Wie es weitergeht, wird die Antwort der Kommission auf den deutschen Vorschlag zeigen. Nur eins ist sicher. Wenn die geschäftsführende Bundesregierung wirklich kostenlosen Nahverkehr anbieten will, müssen sich Hendricks, Schmidt und Altmaier noch einmal zusammensetzen und die fixe Idee wirklich durchdenken. Sonst wird die Luft der geschäftsführenden Bundesregierung noch dünner und das eigentliche Problem gar nicht gelöst, die verschmutzte Luft in Deutschland.
Ein Bittbrief aus Berlin. Bereits Ende Januar wurde Umweltministerin Barbara Hendricks zum Rapport nach Brüssel bestellt, um darzulegen, welche Maßnahmen eingeleitet bzw. geplant sind, um Stickoxide und Feinstaub unter die festgelegten Grenzwerte zu drücken. Grenzwerte, die bereits vor 10 Jahren festgelegt worden waren. Gegen Deutschland und andere EU-Staaten laufen seit Jahren Vertragsverletzungsverfahren der Brüsseler Kommission, weil diese Grenzwerte nicht eingehalten werden. EU-Umweltkommissar Vella machte bei diesem Treffen deutlich, wenn Deutschland und die anderen Sünder nicht binnen einer Woche zusätzliche Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität melden können, werde die Kommission den Europäischen Gerichtshof einschalten. Andreas Meyer-Feist in Brüssel. Dieses Mal scheint es ernst zu werden. So ist auch die Reaktion der 3 Bundesminister auf die Drohung der EU-Kommission zu verstehen. Wie ist dieses Schreiben in Brüssel aufgenommen worden?
Das, was aus Berlin kam, reicht der EU-Kommission nicht aus. Denn nur Schritte, die ohne jegliche Verzögerung zur Einhaltung von Grenzwerten bei der Luft führen, können eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof noch verhindern. Und dazu gehören natürlich keine Pläne, kostenlosen Nahverkehr anzubieten. Das sind eben indirekte Dinge, die vielleicht wirken. Wenn, müsste sowas sofort gemacht werden, flächendeckend. Und dann müssten auch alle Leute, die dreckige Diesel zum Beispiel fahren, sofort umsteigen, dann würden sich vielleicht die Grenzwerte auch verbessern, da würde die Luft sauber werden und das würde dann vielleicht auch die Kommission überzeugen. Aber das, was da jetzt vorgelegt wurde, auf keinen Fall, das reicht nicht aus.
Seit über 10 Jahren wird ja über Luftschadstoffe diskutiert und über die Nicht-Einhaltung dieser Grenzwerte. Offenbar hat die Politik darauf gesetzt, dass dieses Thema ganz einfach hinten runterfällt. Welche Mahnungen sind der offenbar jetzt letzten Mahnung vorausgegangen, die man bisher nicht ganz so richtig ernst genommen hat?
Ja, sehr viele, weil die schon so lange zurückliegen. 2008, da eröffnete die EU-Kommission Vertragsverletzungsverfahren. Da laufen gegen einige Staaten diese Verfahren immer noch und die hatten überhaupt nichts bewirkt. Einige Grenzwerte hätten schon vor mehr als einem Jahrzehnt erreicht werden sollen. Ein Problem ist natürlich auch, dass die EU-Kommission nie konkret geworden ist. Also sie hat nie konkrete Forderungen gestellt, wie zum Beispiel Fahrverbote in Städten. Das hat die Sache natürlich einfacher gemacht. Also man hat gesagt, die Länder müssen sich was einfallen lassen. Und die haben eben gesagt, macht ihr doch mal Vorschläge. Also man hat sich die Verantwortung gegenseitig zugeschoben. Das hat natürlich Schwierigkeiten gemacht.
Sie haben es angesprochen, Deutschland steht nicht alleine am Pranger. Da gibt es noch andere Staaten, die gegen diese Grenzwerte wieder und wieder verstoßen haben. Welche sind das und waren die auch so renitent?
Na, das sind 9 Staaten, Frankreich, Spanien, Italien, Großbritannien, Rumänien, Ungarn, Tschechien und die Slowakei. Und alle nehmen das mehr oder weniger hin. Und die wissen natürlich auch alle, dass es überhaupt nicht möglich ist, daran etwas schnell zu ändern. In der Vergangenheit hat man das auch nicht gemacht. Und vor allem die ärmeren Staaten sagen natürlich, was sollen wir denn mit unseren Millionen Diesel-Pkw machen, die vielleicht sogar nach der Euro 5 Abgasnorm zugelassen worden. Man kann ja nicht einfach sagen, die verschrotten wir, die nehmen wir den Leuten weg. Also da nimmt man das irgendwie hin und hofft, mit einem blauen Auge davon zu kommen.
Ob der Brief der 3 Minister überzeugt, das wird bis Mitte März entschieden werden. Sie haben gerade eben schon von einer Tendenz gesprochen, das wird wahrscheinlich nicht ausreichen. Aber wie viel spricht dafür, dass die EU-Kommission jetzt den Daumen senkt und befindet, nee, das ist nicht genug?
Ja, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß. Ich rechne fest damit und auch die Bundesumweltministerin rechnet fest damit, trotz diesem nachgeschobenen Brief und dieser Idee, jetzt hier sozusagen den Leuten kostenlosen Nahverkehr zu bringen. Weil ganz klar ist, ja schon vor 10 Jahren wurde festgestellt, die Emissionen sind zu hoch und dass auch Dieselautos, die noch nach diesen Abgasnormen 4 und 5 zugelassen wurden, noch vor 2, 3 Jahren, dass die viel zu viel Stickoxide ausstoßen. Also ganz klar, man rechnet mit einer Klage und die EU-Kommission sagt das auch ganz klar, diese Klage wird kommen.
Wenn es zu einer Strafe käme, wie hoch würde die dann ausfallen und was wäre dann der nächste Schritt? Neue Auflagen, die Umsetzung der bestehenden, neue Fristen?
Ja, erstmal gibt es ein Zwangsgeld, das würde nach einem Urteil sofort fällig werden. Da muss man jeden Tag bezahlen. Das ist was ganz Gemeines und Interessantes natürlich. Die Höhe der Strafe ist offen, aber interessant ist, dass man hier in Brüssel sagt, so 400.000 Euro pro Tag ab Urteilsverkündung ist eine realistische Strafe für Deutschland. Und dann gibt es natürlich noch eine Pauschalabgeltung für die Sünden der Vergangenheit. Die dürfte so etwa bei 30 Millionen Euro liegen. Da wäre Deutschland dann dabei und erstmal aus dem Schneider. Denn damit ist natürlich kein Druck mehr verbunden, etwas zu ändern. Das Urteil ist gefällt und dann nach ein paar Jahren wäre dann eben auch Deutschland rehabilitiert, denn dieses Zwangsgeld kann man natürlich auch nicht endlos fortsetzen.
Andreas Meyer-Feistam, sehr herzlichen Dank. Nie wieder schwarz fahren, weil es den kostenlosen Nahverkehr für alle geben soll. Bislang eine Absichtserklärung der Bundesregierung aus der Not geboren. Dagegen hat das Schwarzfahren Konjunktur, auch bei Emil und den Detektiven. Der Schüler Emil Tischbein ist hinter einem Dieb her und der hat ihm sein ganzes Geld gestohlen. Emil, gar nicht müde, verfolgt ihn kreuz und quer durch Berlin und springt hinter ihm in eine Straßenbahn ohne Geld.
Der Schaffner, der im Innern des Wagens Fahrscheine verkaufte, zog an einer Schnur. Es klingelte und die Straßenbahn fuhr weiter. Emil stellte sich wieder in seine Ecke, wurde gedrückt und auf die Füße getreten und dachte erschrocken, ich habe ja kein Geld. Wenn der Schaffner herauskommt, muss ich einen Fahrschein lösen. Und wenn ich es nicht kann, schmeißt er mich raus. Und dann kann ich mich gleich begraben lassen. Er sah sich die Leute an, die neben ihm standen. Konnte er einen von ihnen am Mantel zupfen und sagen, borgen Sie mir doch bitte das Fahrgeld? Der Schaffner kam der Tür immer näher. Jetzt stand er schon im Türrahmen und fragte laut, wer hat noch keinen Fahrschein? Er riss große weiße Zettel ab und machte mit einer Zange eine Reihe Löcher hinein. Die Leute gaben ihm Geld und bekamen dafür Fahrscheine. Na, und du? Fragte er den Jungen. Ich habe mein Geld verloren, Herr Schaffner, antwortete Emil. Denn den Diebstahl hätte ihm keiner geglaubt. »Geld verloren, das kenne ich. Und wo willst du hin?« »Das weiß ich noch nicht«, stotterte Emil. »So, na dann steig mal an der nächsten Station wieder ab und überleg dir erst, wo du hin willst.« »Nein, das geht nicht. Ich muss hier oben bleiben, Herr Schaffner, bitteschön.« »Wenn ich dir sage, du sollst absteigen, dann steigst du ab, verstanden?« »Geben Sie dem Jungen einen Fahrschein«, sagte da ein Herr, der Zeitung gelesen hatte. Er gab dem Schaffner Geld und der Schaffner gab Emil einen Fahrschein und erzählte dem Herrn, »Was glauben Sie, wie viele Jungen da täglich raufkommen und einem weismachen, sie hätten das Geld vergessen? Hinterher lachen Sie uns aus.« »Der hier lacht uns nicht aus«, antwortete der Herr. Der Schaffner stieg wieder ins Wageninnere.
Der Tag in H2 Kultur. Wenn man den kostenlosen Nahverkehr einführte, dann hätte sich das Schwarzfahren von selbst erledigt. Kostenlosen Nahverkehr in Deutschland, das gab es schon einmal in der brandenburgischen Stadt Templin im Landkreis Uckermark, hoch im Norden der Republik, ein staatlich anerkannter Erholungsort. Ende der 90er Jahre war Templin bundesweit ganz weit vorn, weil es den kostenlosen Nahverkehr eingeführt hatte. Aber das Glück währte nicht lange. 2003 wurde das Projekt schon wieder eingestellt, wegen zu hoher Kosten. Franziska von Werder berichtet.
Templin, Ende der 90er Jahre. Nach der Wende hat der Autoverkehr in der kleinen brandenburgischen Kurstadt massiv zugenommen. Zulasten des Busverkehrs. Gerade mal 40.000 Fahrgäste pro Jahr nutzten die im Stadtkern verkehrenden Busse. Die Verkehrsgesellschaft machte hohe Verluste, während sich täglich immer mehr Autos durch die enge Altstadt quetschten. Ein Teufelskreis, denn je weniger Fahrgäste der öffentliche Nahverkehr verbuchen kann, desto mehr Zuschüsse kostet es, ihn aufrechtzuerhalten. Aber je seltener die Busse fahren und je mehr die Fahrkarten kosten, desto unattraktiver wird der öffentliche Nahverkehr. Und weil selbst die immer teurer werdenden Tickets das Minus der Verkehrsgesellschaft nicht decken konnten, war klar, es musste etwas passieren. Die Kommunalpolitiker in Templin entschlossen sich deshalb zu einer Umgestaltung des öffentlichen Nahverkehrs. Für das Jahr 1998 bezahlte die Stadt pauschal den Betrag an den Verkehrsbetrieb, den er im vorherigen Jahr durch Busbesucher eingenommen hatte. Dadurch wurde der öffentliche Nahverkehr in Templin für Fahrgäste komplett kostenfrei. Um dieses Experiment zu finanzieren, erhöhte die Stadt die Kurtaxe von einer D-Mark auf eine D-Mark 50. Innerhalb von 2 Jahren verzehnfachte sich die Zahl der Fahrgäste. Die Rechnung schien also aufzugehen. Templins Bürgermeister Ulrich Schöneich sagte damals, der fahrscheinlose Busverkehr bringt die Leute wieder in die City. Und das Geld bleibt ohnehin in der Stadt. Was unsere Gäste im Bus sparen, geben sie für Eis oder Kaffee wieder aus. Und der kostenfreie Nahverkehr begeisterte nicht nur die Einwohner. Bei etwa einem Viertel der neuen Fahrgäste soll es sich um Touristen gehandelt haben, die Hotellerie und Gastronomie belebten. Ganz zu schweigen von der Verbesserung der Luftqualität. Weniger Lärm, weniger Unfällen. Alles Voraussetzungen für ein Kurortprädikat. Doch so ganz ging das Experiment in Templin dann doch nicht auf. Die Betriebskosten stiegen so hoch, dass die Stadt sie bald nicht mehr tragen konnte. Zumal Werbeeinnahmen und Sponsorengelder geringer ausfielen als angenommen. Hinzu kam, dass aufgrund der hohen Nachfrage die Fahrpläne extrem verdichtet wurden und die Verkehrsgesellschaft dabei an ihre Grenzen kam. Und so wurde 2003, nach 5 Jahren, das Experiment fahrscheinloses Busfahren wieder beendet. Trotzdem hat sich die Stadt Templin nicht ganz von ihrer Idee verabschiedet. Sie führte eine Kurkarte ein, mit der man unbegrenzt Bus fahren kann. Sie kostet 44 Euro pro Jahr. Forscher stellten damals fest, dass sich ein kostenloser öffentlicher Nahverkehr in kleineren Städten leichter stemmen lässt als in größeren. Denn der Anteil der Einnahmen, die aus dem Ticketverkauf stammen, liegt in Templin nur bei 15%, in größeren Verkehrsnetzen dagegen bei über 40%. Kleinere und mittelgroße Städte, so die Forscher, könnten also durchaus darüber nachdenken, einen vorübergehenden oder auf bestimmte Linien beschränkten Nulltarif einzuführen.
Je kleiner der Ort, desto größer also die Chance auf einen kostenlosen Nahverkehr. Fest steht, in deutschen Städten muss die Luft besser werden. Darum hat die Bundesregierung nochmal ganz schnell eine Absichtserklärung nach Brüssel geschickt, denn von dort droht Ungemach. Die EU-Kommission zieht eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof in Erwägung und die ist, was wir gerade eben gehört haben, recht wahrscheinlich und nicht mehr abzuwenden. Frederik Rudolf, Projektleiter Verkehrspolitik am Wuppertal-Institut, guten Abend.
Schönen guten Abend, Frau Fitsch.
Kostenlose Gratisfahrten im Nahverkehr, ist das eine gute Idee?
Ich halte das für eine gute Idee, weil sie erstens es schafft, eine signifikante Verkehrsverlagerung schafft vom Pkw weg hin zum ÖPNV, eben mit verbesserter Luft einerseits, aber auch mit vielen anderen ökologischen Zielen verbunden, also Stichwort Klimaschutz. Und weil sie vor allem auch dann die Finanzierung des ÖPNV auf neue Füße stellt.
Stichwort Finanzierung. Unklar ist bei diesem Vorschlag der drei Bundesminister ja, ob die Freifahrten nur zu Zeiten besonders hoher Luftbelastung oder eben permanent gelten sollen. Und der andere Punkt ist der Deutsche Städtetag fordert jetzt Klarheit. Der Sprecher hat gesagt, wer kostengünstigen Nahverkehr will, der muss das auch finanzieren können. Und die Einnahmeausfälle müssten gesamtgesellschaftlich, so heißt es wörtlich, gegenfinanziert werden. Haben Sie eine Idee, wie teuer das werden könnte?
Das ist schwer zu sagen. Also es gibt jetzt schon unheimlich viele Subventionstatbestände, indirekte Subventionen, beispielsweise in Ausnahmen bei der Stromsteuer jetzt für die U-Bahn und die Straßenbahn. Es gibt das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, wo also Investitionen seitens des Bundes in den ÖPNV gefördert werden. All das müsste man eigentlich berücksichtigen. Auch auf Länderebene die Ausbildungsverkehre, die subventioniert werden. Und wenn man das mal zusammenzählt, sind das sicherlich heute schon einige Kosten, die zusammenkommen, über die es aber einfach keine Auskunft gibt und die dann praktisch einfach anders getragen werden müssen. Weil letztendlich ist das ja ein Nullsummenspiel, abgesehen davon, dass natürlich die Nachfrage auch steigen soll. Und das wird man dann jetzt in den Pilotprojekten dann in den verschiedenen Städten eben auch rausfinden können, wie stark die Nachfrage anzieht und wie stark dann eben auch die Kosten auf der Angebotsseite steigen müssen.
Im Zweifel zahlt der Steuerzahler, so wie das meistens ist, oder?
Das kann man steuert natürlich finanziert gestalten. Man kann aber auch eine Beitragsfinanzierung sich vorstellen, also dass praktisch das dann umgelegt wird auf die Haushalte in Form einer, sagen wir mal, Flatrate, so eine Zwangsverfügbarkeit. Man muss etwas zahlen, erhält aber dann im Gegenzug auch das Angebot, mit dem ÖPNV freifahren zu können.
Die Wirksamkeit dieser Maßnahme soll erst einmal in 5 Städten getestet werden. Bonn, Essen, Herrenberg, Reutlingen und Mannheim. Insgesamt leiden 70 Städte unter zu großer Luftbelastung in Deutschland. Dazu zählen im Rhein-Main-Gebiet auch Frankfurt, Wiesbaden, Darmstadt und Mainz. Wie wirksam wäre denn eigentlich ein solcher Test? Sind die 5 Teststädte eigentlich repräsentativ?
Das kann man nicht sagen. Also jede Stadt hat ihre eigenen Charakteristiken und man muss eben bedenken, dass der Verkehr zwar erheblich zu der Luftverschmutzung beiträgt, dass aber an den Straßen selbst natürlich selbst wenn man den Verkehr deutlich reduziert, trotzdem noch NOx, also Stickoxide, emittiert werden, dass also nicht unbedingt an den jeweiligen Messstationen dann auch die Schwellenwerte so weit sinken, dass sie unterhalb der EU-Grenzen liegen. Dennoch, insgesamt würde das sicherlich etwas bringen.
Kritiker sagen allerdings, der kostenlose Nahverkehr würde erst einmal die Menschen in den Ballungsgebieten und in den Städten bevorzugen. Also diese ohnehin abgehängte Landbevölkerung, die würde dann ein weiteres Mal in die Röhre gucken. Ist da was dran?
Das ist schon richtig. Man müsste natürlich, wenn man den ÖPNV fördert, auch daran denken, dass die Landbevölkerung davon profitiert. Das könnte man über Schnellbuslinien dann zum Beispiel zu den Oberzentren realisieren. Gleichwohl ist natürlich der Bedarf in den Ballungsräumen auch viel stärker. Zunächst mal, es gibt viele Ballungsräume, wo der ÖPNV einfach jetzt schon an seinen Kapazitätsgrenzen ist. Aber da müsste man sich sicherlich was einfallen lassen. Also ohne Ausbau des ÖPNV flächendeckend ist dieser Vorschlag ohnehin nicht realisierbar.
Also man bräuchte im Prinzip ein attraktives Gesamt-Nahverkehrskonzept. Ansonsten würde das keinen Sinn machen, nehme ich an.
Genau, man müsste die Finanzierung nochmal neu strukturieren. Die Städte sind ohnehin natürlich auch für eine Verkehrskonzeption gezwungen. Das müsste man dann nochmal genauer sich überlegen, ja.
Der kostenlose Nahverkehr kann eben nur einer von vielen Punkten sein, um die Schadstoffbelastung in den Städten zu minimieren. Was käme noch hinzu? Die Umrüstung von Dieselfahrzeugen, vielleicht sogar Verbote, der Anreiz für emissionsarme Autos? Was denken Sie?
Also ich halte Fahrverbote für möglich und nötig und ich finde das auch überhaupt nicht schlimm, weil man natürlich diese Fahrverbote nur temporär und für bestimmte Zonen ausspricht. Und gerade wenn man dann eben auch das Argument hat, dass die Bürger auch gleichzeitig mit dem ÖPNV fahren können. Es gibt also sozusagen das Alternativangebot. Dann ist es ja auch keineswegs schlimm, mal für ein paar Stunden angekündigt vorher und auch nur in bestimmten Räumen begrenzt mal das Auto stehen zu lassen. Also das halte ich weiterhin eigentlich für eine sinnvolle Maßnahme und ist kurzfristig auch nötig, weil diese Verkehrsverlagerung, die erwünscht ist, die wird sich ja auch erst über Jahre einstellen.
Über Jahre wird sich, wenn überhaupt, dann auch erst der kostenlose Nahverkehr einstellen. Das ist ein langfristiges Projekt, oder?
Man könnte kurzfristig, wie gesagt, sicherlich was über Schnellbuslinien oder so machen, aber letztendlich gehört natürlich auch ein Ausbau der Infrastruktur dazu. Und wenn Sie an die schienengebundene Infrastruktur denken, man muss nicht immer direkt eine U-Bahn bauen, aber das bringt Planungsprozesse mit sich, die dann natürlich entsprechend lange dauern, richtig, genau, ja.
Sie waren an der Studie Verkehrswende für Deutschland, Weg zu einer CO2-freien Mobilität bis 2035 beteiligt, Herr Rudolph. Welche Maßnahmen sind dafür notwendig, sodass diese Zielmarke erreicht wird, oder ist das eine komplette Illusion?
Also wir haben tatsächlich auch eben viel diskutiert, wie man den ÖPNV und den öffentlichen Verkehr insgesamt ausbauen kann. Und Teil der Wahrheit ist eben auch, dass die Autofahrerinnen und Autofahrer zur Kasse gebeten werden müssen, beziehungsweise dass der Autoverkehr eben so teuer sein muss, dass sich da eben auch die Nachfrage dann reduziert. Also sprich Steuern für die Anschaffung, für die Nutzung beispielsweise von Pkw, Autobahnmaut etc.
Aber CO2-freie Mobilität, ist das tatsächlich möglich?
Naja, durch eine Reduktion des Pkw-Verkehrs insgesamt, aber dann eben auch durch eine Elektrifizierung des Pkw-Verkehrs. Gleiches gilt für den Güterverkehr, dann ist das schon denkbar, klar.
Das wäre dann in 20 Jahren ungefähr, na, ein bisschen mehr, oder?
Das wäre tatsächlich eine sehr ambitionierte Studie für Greenpeace, die wir damals durchgerechnet haben. Aber denkbar ist das allemal.
Frederik Rudolph haben Sie. Vielen Dank. Wir steigen jetzt mal in die Straßenbahn ein und lauschen einem interessanten Dialog, den Luciano De Crescenzo niedergeschrieben hat. Er trägt die Überschrift »Also sprach Bella Vista«.
Signora, Sie müssen noch eine Fahrkarte lösen.
Warum muss ich noch eine Fahrkarte lösen?
Für den Jungen.
Für welchen Jungen denn?
Na, den da, der neben Ihnen steht.
Und den nennen Sie einen Jungen? Sehen Sie denn nicht, dass das ein Kleinkind ist, noch nicht einmal 9 Jahre alt?
Von mir aus nennen Sie es auch Kleinkind, aber da dieses Kleinkind über 1 Meter groß ist, braucht es eine Fahrkarte, wenn es mit dem Bus fahren will.
Über 1 Meter, das ist doch wohl ein Scherz. Der ist doch keine 70 Zentimeter groß.
Signora, ich merke schon, Sie sind heute Morgen aufgestanden und haben sich gesagt, denen zeige ich's mal. Der Junge, das Kleinkind oder wie immer Sie es nennen wollen, überragt mit dem Kopf diese Eisenstange hier. Und die ist 1 Meter hoch, also braucht er eine Fahrkarte.
Jesus Maria, in was für Situationen man kommt. Der war doch immer kleiner als 1 Meter. Sehen Sie denn nicht, dass der Junge sich auf die Zehenspitzen gestellt hat und dass er daher größer wirkt? erwidert die Signora und drückt dabei ihrem Sohn mit einer Hand so lange den Kopf unter die Eisenstange, bis er darunter bleibt. So duck dich doch, Chichi. Genug jetzt, Signora. Was haben Sie sich bloß vorgestellt? Sollen wir hier noch ewig herumpalavern? Entweder zahlt der Junge jetzt seine Fahrkarte oder er steigt aus, ist das klar? Und Sie würden so ein Kleinkind einfach allein auf die Straße setzen? Ist das vielleicht mein Kind? Dann steigen Sie doch mit aus. Ich? Ich habe doch meine Fahrkarte gekauft.
Der laufende Meter und der Versuch, schwarz zu fahren. Sie hören den Tag in H2 Kultur. Schlechte Zeiten für Kontrolleure, aber umso bessere für Bus- und Bahnfahrer und vor allem für die Umwelt. So stellt sich das die geschäftsführende Bundesregierung vor, wenn aus dem ÖPNV ein K-ÖPNV wird, ein kostenloser öffentlicher Personennahverkehr. Eine Idee, die, wie wir gehört haben, aus der Not geboren wurde, denn Deutschland steht mächtig unter Druck, weil die Grenzwerte für Stickstoffdioxid in zahlreichen Städten ständig überschritten werden. So auch in Frankfurt. In der Stadt sind in Kürze Oberbürgermeisterwahlen. Und wer den ÖPNV nicht zum Wahlkampfthema macht, der hat mal gleich verloren. In Frankfurt sind die Ticketpreise enorm hoch. Umso verlockender die Idee, in Hessens größter Pendlerstadt die kostenlose oder sagen wir günstige Nutzung des Nahverkehrs in Erwägung zu ziehen. Frank Angermund hat sich für uns umgehört.
Frankfurt hängt voll mit Wahlplakaten zur Oberbürgermeisterwahl. Ticketpreise senken. Ein 365-Euro-Jahresticket oder Bus und Bahn zum Nulltarif, so lauten die Forderungen der verschiedenen Kandidaten. Frankfurt ist Pendlerstadt und ähnlich schadstoffbelastet wie andere Großstädte. Die Straßen sind voll. Autos und Laster stoßen Feinstaub und giftige Stickoxide aus, machen Lärm. Die Alternativen zum Auto sind neben dem Fahrrad Busse und Bahnen. Doch die Ticketpreise in Frankfurt sind hoch. Eine Monatskarte für Erwachsene im Stadtgebiet kostet 89,10 Euro, eine Jahreskarte 891 Euro. Kostenloser ÖPNV wäre eine echte Entlastung für die Bahnfahrer.
Also die Fahrtkosten zu senken, finde ich cool. Ich finde schon ein Riesenfortschritt, dass zum Beispiel die Tageskarte billiger ist als zwei Einzelfahrten.
Aber die Frage ist natürlich immer, wo kommt das Geld her?
Beim Rhein-Main-Verkehrsverbund belaufen sich die jährlichen Kosten für Busse und Bahnen auf ca. 1,7 Milliarden Euro. Demgegenüber stehen Einnahmen durch Fahrkarten in Höhe von rund 900 Millionen Euro. Die würden wegfallen. Beim Nordhessischen Verkehrsverbund wären es mehr als 100 Millionen. Einsparpotenziale sieht der RMV beim Vertrieb der Fahrkarten, allerdings nur in Höhe von 20 Millionen Euro. Nahverkehr sei niemals kostenlos, sagt RMV-Chef Knut Ringard. An dieser Stelle müsse die Bundesregierung klarmachen, dass der Steuerzahler die Fahrkarten zahlen werde. Allein die Einführung eines 365-Euro-Jahresticket in Hessen würde laut RMV zwischen 200 und 300 Millionen Euro kosten. Wie solch ein günstiges Jahresticket finanziert werden könne, mache die Stadt Wien vor, sagt RMV-Sprecher Sven Hirschler.
Anrainerfinanzierung, das heißt, an den Stationen sind große Kaufhäuser, sind große Firmen. Warum sollen die nicht den ÖPNV mitfinanzieren? Parkhausfinanzierung. Wenn man nach Wien geht, wird man feststellen, das Parkhaus ist noch deutlich teurer als beispielsweise in Frankfurt. Dadurch finanzieren wir den ÖPNV.
Doch nicht nur die Finanzierungsfrage ist ein Problem. Es fehlt die Infrastruktur. Wenn der ÖPNV kostenlos zur Verfügung stünde, würden ihn noch mehr Menschen nutzen als jetzt schon. Das System ist aber ausgelastet. Aktuell zählt der RMV jeden Tag 2,5 Millionen Fahrgäste. 500.000 davon fahren S-Bahn. Wir würden heute schon mehr S-Bahnen auf die Gleise setzen, sagt RMV-Chef Knut Ringard.
Wenn die Infrastruktur es zuließe, das ist leider nicht der Fall. Bei der S-Bahn bestellen wir alles, was möglich ist. Die Züge sind so lang, wie sie lang sein können. Wir bestellen jede Fahrstraße, die wir haben. Und wir kriegen im Berufsverkehr nicht die Leute an manchen Stellen mehr weg.
Auf den Strecken Frankfurt-Fulda und aus Richtung Darmstadt gibt es rechnerisch teils die vollsten Züge in ganz Deutschland. Ein Problem im Rhein-Main-Gebiet: Der Verkehr fährt sternenförmig auf Frankfurt zu. In Frankfurt muss er durch den S-Bahn-Tunnel, ein Nadelöhr. Um diese Strecke zu entlasten, müsste es Ausweichrouten geben. Doch sowohl der Ausbau der S6 nach Bad Vilbel als auch der Bau der Regionaltangente West sind seit Jahrzehnten geplant, aber immer noch nicht umgesetzt worden. Aus diesem Grund sieht auch der Fahrgastverband Pro Bahn Hessen die Einführung von kostenlosem ÖPNV kritisch, Sprecher Wilfried Staub.
Wenn man den ÖPNV absolut billig macht oder umsonst macht, dann wird der Verkehr nicht zu bewältigen sein. Außerdem, was nichts kostet, das taugt auch nichts.
Die Fahrgäste seien bereit, etwas für die Tickets zu zahlen. Deshalb plädiert Pro Bahn dafür, Monats- und Jahrestickets günstiger zu machen und im Gegenzug Einzelfahrscheine zu verteuern. Das spüle Geld in die Kassen. Bestätigt durch den Vorschlag der schwarz-roten Bundesregierung, den ÖPNV kostenlos anzubieten, sieht sich dagegen die Frankfurter OB-Kandidatin der Linken Janine Wissler. Sie hatte im Wahlkampf als einzige Bus und Bahn zum Nulltarif gefordert und war dafür scharf angegriffen worden.
Und ich finde, wenn man sich anschaut, welche Folgekosten der Automobilverkehr hat, dann ist doch Busse und Bahn wesentlich ökologischer und am Ende langfristig gesehen auch die günstigere Alternative.
Ein Verkehrskonzept zu den Folgen von kostenlosem ÖPNV, beispielsweise für den Autoverkehr in Frankfurt, gibt es nicht. Der Grund? Bisher war diese Idee nie seriös verfolgt worden.
Also nicht nur eine Sache der Finanzierung, sondern auch eine der Infrastruktur und das auch nicht nur in Frankfurt. Im Koalitionsvertrag von SPD und Union findet sich einiges auch Sinnvolles in Sachen Verkehrspolitik. Eine Verkehrswende ist allerdings weit entfernt. Darin in diesem Koalitionsvertrag ist beispielsweise zu lesen, dass einerseits die Bahn als umweltfreundliche Alternative gestärkt werden soll. Andererseits planten die Verhandler offenbar auch, die Luftverkehrssteuer abzuschaffen, um den Flugverkehr finanziell zu unterstützen. Dieser Passus wurde dann aber nach deutlicher Kritik wieder gestrichen. Nun also die Bahn und der öffentliche Personennahverkehr. Professor Heiner Monheim, Verkehrsexperte Emeritus an der Uni Trier mit eigenem Institut, über die Rückbesinnung auf den Schienenverkehr kann man sich eigentlich freuen. Der spielte in den vergangenen Jahrzehnten überhaupt keine Rolle mehr. Ein großer Teil der Stellwerke und Weichen stammt noch aus der Kaiserzeit. Ein Umbau dürfte teuer und langwierig werden. Wie lang? Wie teuer?
Das ist die Frage, wie viel vom Netz man modernisieren will, wenn man das komplette Netz einschließlich der zu reaktivierenden Strecken modernisieren will, dann wird man da sicherlich 10 Jahre dran arbeiten müssen und das wird eine Menge kosten. Aber es wird notwendig sein, weil wir natürlich ohne Alternativen im Schienenverkehr die Verkehrswende nicht hinkriegen. Das ist nicht nur eine Frage, völlig neue Strecken zu bauen, sondern im Bestand haben wir das Problem, dass wir ja viel zu wenig Weichen haben. Im Vergleich zum Schweizer Schienennetz haben wir nur 1/4 der Weichen. Je Kilometer, das ist Ergebnis der Sparpolitik, die wir in den 90er Jahren, als der Börsengang noch angepeilt wurde, musste die Bahn halt schlank werden und alles, was teuer war, musste gewissermaßen eliminiert werden. Da hat man sehr viele Weichen rausgerissen, da hat man Überholgleise rausgerissen. Und jetzt haben wir natürlich sehr viele Engpässe im Netz und das muss man alles korrigieren und wir müssen natürlich auch wirklich neu anfangen. Da denke ich jetzt mehr an die kommunalen Schienen, an die Straßenbahnsysteme. Mhm. Also eine Großstadt ohne Straßenbahn ist auf die Dauer nicht zukunftsfähig. Ja.
Der frühere Verkehrsminister Alexander Dobrindt hatte den Gütertransport auf der Straße noch gefördert, indem er überlange Gigaliner-Lkw erlaubte und die Lkw-Maut gesenkt hatte. Da setzte einer auf das Pferd Straße. Wieso eigentlich?
Ja, das ist grundsätzlich ein ideologisches Problem. Wir sind als Autoland noch konfrontiert mit vielen Verkehrspolitikern, die sich nichts anderes als noch mehr Laster und noch mehr Pkw, noch mehr Autobahnen und 6 Spuren auf der Autobahn vorstellen können. Damit werden wir nie Verkehrswende schaffen. Wir brauchen natürlich Entscheidungsträger in der Verkehrspolitik. Das gilt für Bund, gilt für Länder, gilt für Kommunen, die wirklich wieder engagiert und mit Leidenschaft für den Umweltverbund werden. Haben, die auf Radverkehr setzen, die auf öffentlichen Verkehr setzen, die auf Fußverkehr setzen. Der Fußverkehr ist die am sträflichsten vernachlässigte Verkehrsart. Denken Sie nur mal an das massenhafte Gehwegparken. Das ist ein Unding, ist total rechtswidrig, aber wird in Deutschland alles toleriert. Mhm. Also wir haben da eine Menge Hausaufgaben. Und es scheint mir so, dass jetzt die Politik doch so ganz allmählich merkt, dass sie da Jahrzehnte geschlafen hat und dass sie jetzt sehr viel nachholen muss, weil wir zahlen einen extrem hohen Preis für die Fehler, die wir gemacht haben.
Ein bundesweiter Taktfahrplan, in dem die Fahrten noch besser aufeinander abgestimmt sein sollen, das soll das Reisen im Zug für Passagiere attraktiver machen. Aber was heißt das eigentlich für die Absicht, einen kostenlosen Nahverkehr einzuführen? Ist die Bahn dafür gerüstet, das, was Sie gesagt haben, offenbar nicht? Wenn man den Takt erhöhte, was wird da passieren? Kann das überhaupt funktionieren?
Ja gut, also auf die Dauer kann es schon funktionieren. Fangen wir mal an. Die normale Antwort auch der Verantwortlichen im öffentlichen Verkehr selber ist, wir sind sowieso schon überfüllt. Wir können das nicht schaffen. Wenn man genauer hinguckt, dann haben wir viele S-Bahn-Systeme, in denen in Deutschland im 20-Minuten-Takt gefahren wird. Das ist lächerlich. Das ist ein Witz. Der dicht besiedelste Raum in Deutschland, das Ruhrgebiet, hat zum Beispiel 20-Minuten-Takt auf der S-Bahn. Gehen Sie mal nach Japan, da haben Sie 2-Minuten-Takt auf der S-Bahn. Also was eine Schiene kann, das ist im Wesentlichen eine Frage, was wir der Schiene zutrauen. Der Deutschlandtakt ist eine zwingende Voraussetzung, um vor allem in der Kombination von Fernverkehr und Nahverkehr die Schiene wirklich attraktiv zu machen, damit sie nicht permanent rumstehen müssen, weil ihr Anschluss weg ist, damit also hohe Systemqualität reinkommt. Und der Deutschlandtakt ist auch eine zentrale Voraussetzung, dass wir die Investitionen an der richtigen Stelle machen. Also wenn wir so wie in Stuttgart ein dickes Loch buddeln, ein Milliardengrab machen, um dann einen Flaschenhals in Stuttgart zu haben, so wird das sein, dann ist das natürlich völlig falsch investiert. Wir brauchen Investitionen, die sich am Fahrplan orientieren. Da müssen viele Knoten ausgebaut werden, wo einfach mehrere Züge aus verschiedenen Richtungen gleichzeitig ankommen und dann wieder weiterfahren. Das ist eine der zentralen Forderungen der Aufgabenträger im Schienenverkehr.
Aber lassen Sie uns vielleicht noch mal auf das Rhein-Main-Gebiet schauen. Der Kollege Frank Angermund hat gerade darüber berichtet, dass der Verkehr sternförmig auf Frankfurt zufährt. In Frankfurt dann durch den S-Bahn-Tunnel muss ein Nadelöhr, ist das. Und wenn man den Takt jetzt zum Beispiel der S-Bahn erhöhte, weil noch mehr Menschen den ÖPNV nutzten, dann wäre damit überhaupt nichts geholfen. Also helfen würde nur, Ausweichrouten einzuplanen bzw. neue Strecken zu bauen. Wie sehen Sie das?
Da ist was dran. Es gibt in Deutschland eigentlich nur ein wirkliches ringförmiges Schienensystem, das ist Berlin. In Berlin haben sie also die zentrale S-Bahn-Achse und dann haben sie einen Nordring, einen Südring, einen Westring, einen Ostring. In München haben wir diese Chance wieder verschlafen. In München sind die Schienen sogar da. Aber weil wir Großprojekte lieben, buddeln wir unter der Stammstrecke der Münchner S-Bahn, buddeln wir jetzt eine zweite Stammstrecke, 40 Meter unter dem Boden. Das hat sicherlich auch ein bisschen was mit der großen Bedeutung der Betonmafia in Deutschland zu tun, die immer wieder die größtmöglichen Projekte durchsetzt. In München gibt es im Prinzip betriebsbereit einen Südring und einen Nordring und beide werden für die S-Bahn nicht oder nur teilweise genutzt. Das ist ein Witz. Das hat sicherlich wieder damit zu tun, dass wir eine Verkehrspolitik haben, die nicht primär in Systemen denkt, sondern die in Einzelprojekten denkt. Und in Frankfurt ist das ähnlich. Wenn Sie sich mal die Verteilung der Kraftfahrzeugverkehrsströme im Netz angucken. Mit dem Autoverkehr haben wir ja auch den ersten Ring, den zweiten Ring. Also das haben wir alles ausgebaut und im öffentlichen Verkehr haben wir das nicht gemacht. Und das ist natürlich dann fatal, wenn man die Verkehrsverflechtungen, die heute maßgeblich sind, mit dem öffentlichen Verkehr nicht adäquat bedient. Das führt zum Beispiel dazu, dass wenn Sie, nehmen Sie sich jetzt den Frankfurter Raum, wenn Sie, ich sag mal, von Bad Homburg oder von Karben rüber wollen, in 10 Kilometer entfernt auch außen gelegene Sachen, müssen Sie erst reinfahren und dann wieder rausfahren, weil wir keine vernünftigen Tangential- und Ringverbindungen haben.
Also, Union und SPD wissen, dass sie ordentlich Geld in die Hand nehmen müssen, aber über diesen Punkt gibt es ausgerechnet keine Hinweise im Koalitionsvertrag. Heiner Monheim, haben Sie vielen Dank. So, jetzt fahren wir noch mal eine Runde schwarz. Die nächste Geschichte zeichnet eine Auseinandersetzung zwischen einem Schaffner und einem Fahrgast auf, die dann zu einem Prozess vor dem Kammergericht Berlin geführt hat. Der Wortlaut des Dialogs ist erfunden oder nachempfunden, der Fall ist aber authentisch.
Fahrkartenkontrolle.
Mit mir nicht.
Ja, das gilt auch für Sie. Ihre Fahrkarte bitte.
Oh, der Mann, sind Sie eigentlich des Lesens mächtig? Ich habe keine Fahrkarte und ich halte auch nichts davon, für öffentlichen Nahverkehr Geld auszugeben.
Na, das wird teuer. 40 Euro wegen Leistungserschleichung.
Ich erschleiche gar nichts. Ich habe, wie Sie hier lesen können, ein Schild an meiner Kleidung. Und was steht drauf noch?
Für freie Fahrt in Bus und Bahn, ich zahle nichts. Streik.
Na also, geht doch. Und wenn ich das hier öffentlich kundtue, dann erschleiche ich doch nichts. Schleichen, das ist doch, wenn man versucht, unbemerkt zu sein, unbemerkt in Bussen und Bahnen zu fahren. Und genau das tue ich nicht.
Ah, Sie sind das. Der Mann mit dem Schild. Sie tun das öfter, wa? Meinen Kollegen sind sie auch schon aufgefallen. Eine Kollegin hat mir gesagt, dass es da einen Mann gibt, der zu seinem letzten Strafverfahren wegen Leistungserschleichung auch noch schwarz zum Gerichtstermin gefahren ist.
Und das gedenke ich auch, wie die zu tun. Falls Sie mich anzeigen sollen, ich zahle nicht. Und es steht hier auf meinem Schild.
Übrigens, der Fahrgast war später vor Gericht gescheitert und wurde der Leistungserschleichung für schuldig befunden. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Eine Leistungserschleichung ist bei den 430.000 Einwohnern der estnischen Hauptstadt Tallinn gar nicht nötig, denn schon seit 2013 ist die Nutzung von Bussen und Straßenbahnen in der Stadt kostenlos. Auch wenn die Luft besser geworden ist, weniger Autos gibt es nicht in der Stadt. Aus Tallinn, Carsten Schmiester.
Wir gewinnen mehr, als wir verlieren. Erstens haben die Bürger jetzt mehr Alternativen, was die Mobilität in der Stadt angeht. Zweitens gibt es Umweltvorteile, wie zum Beispiel die verbesserte Luftqualität. Drittens hat sich der Verkehrsfluss verbessert und die Anzahl der Autos auf der Straße ist um rund 10% gesunken. Tallinns, inzwischen wegen nicht eben landesuntypischer Bestechungsvorwürfe suspendierter Bürgermeister Edgar Savisaar im Mai 2013. Damals noch in Amt und Würden und mächtig stolz auf das Prestigeprojekt seiner estnischen Hauptstadt. Nach einer Volksabstimmung hatte man die freie Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel eingeführt. Kosten 16 Millionen Euro jährlich. Finanzierung: Steuermehreinnahmen durch neu zugezogene Bürger, frei werdende Mittel nach abgeschlossenen Großbauprojekten und Fördergelder der EU. Für Risto Pirsalo bedeutete das einen sicheren Arbeitsplatz. Er ist Busfahrer. Seit der öffentliche Nahverkehr hier kostenlos ist, fahren deutlich mehr Leute mit dem Bus. Sicherheitsprobleme habe ich nicht bemerkt. Da hatte es ja anfangs Bedenken gegeben. Vor allem die Sorge vor hoffnungslos überfüllten Bussen und Straßenbahnen. Aber das ist nicht passiert. Nach 5 Jahren verzeichnet der öffentliche Nahverkehr ein Plus von gerade einmal 10%. Merlin Grauberg. Es ist vor kurzem nach Tallinn gezogen und vom Angebot begeistert. Seit ich in Tallinn arbeite, nutze ich täglich den öffentlichen Nahverkehr. Das ist praktisch, weil ich ja nichts bezahlen muss. Doch nicht alle machen mit. Viele würden gerne können, aber nicht. Denn einige Vororte der Hauptstadt sind auch 5 Jahre nach dem Start des kostenlosen Nahverkehrs nicht optimal ans Netz angebunden. Das soll sich ändern. Neue Strecken sind geplant. Seit kurzem sind auch Regionalzüge im Umkreis Tallinns ins System einbezogen. Und die estnische Regierung denkt über die ganz große Lösung nach, sagte Wirtschaftsministerin Kadri Simson Ende vergangenen Jahres im estnischen Rundfunk. 2018 wird die Unterstützung für den öffentlichen Nahverkehr in ganz Estland 34,8 Millionen Euro betragen. Es genügt, um ab dem 1. Juli das Liniennetz zu verbessern und alle Zentren für den öffentlichen Nahverkehr zu unterstützen. Wir haben in der Koalition vereinbart, dass diese Zentren selbst beschließen sollen, ob sie die Gelder dazu nutzen, kostenlosen Nahverkehr einzuführen oder nicht. Es könnte also ab Sommer in ganz oder zumindest in fast ganz Estland freie Fahrt geben für alle, wohlgemerkt für alle Esten. Denn schon jetzt dürfen in der Hauptstadt nur die etwa 430.000 Bewohner umsonst fahren, wenn sie einen Personalausweis haben und registrierte Kunden sind. Die vor allem durch den Boom der Ostseekreuzfahrten immer zahlreicheren Besucher der Stadt müssen Fahrkarten kaufen oder sie besorgen sich am besten gleich für 2 Euro eine Smartcard, auf die dann Tickets geladen werden. Übrigens zu ziemlich günstigen Preisen. Die 24-Stunden-Karte kostet gerade mal 3 Euro.
Also, es geht doch, auch wenn es noch einiges zu tun gibt, zum Beispiel die Zahl der Autos in Tallinn zu reduzieren. Zurück nach Deutschland. Hier wird in 28 Regionen anhaltend, und zwar seit Jahrzehnten, gegen die Grenzwerte von Stickstoffdioxid verstoßen. Dazu gehören unter anderem Berlin, München, Hamburg, Köln, Hagen, Münster, Wuppertal sowie die Ballungsräume Mannheim, Heidelberg, Kassel und Rhein-Main. Dieselfahrzeuge sind die Hauptquelle für die erhöhten Stickoxidwerte in den Städten. Das sagte auch die Deutsche Umwelthilfe, die sich derzeit im Rechtsstreit mit dem Land Nordrhein-Westfalen befindet. Vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig wird genau heute in einer Woche über das Verbot von Dieselfahrzeugen verhandelt und womöglich auch schon entschieden. Und wenn die Deutsche Umwelthilfe Recht bekäme, dann würden an kritischen Tagen Dieselfahrverbote verhängt werden. Im Ballungsraum Rhein-Main würde das dann die Städte Darmstadt, Wiesbaden, Mainz und Frankfurt betreffen. Jürgen Resch, Chef der Deutschen Umwelthilfe, guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Warum brauchen wir Ihrer Auffassung nach unbedingt ein Fahrverbot für Dieselfahrzeuge?
Ja, in diesen Hotspots beträgt der Anteil der Dieselfahrzeuge 80%. Das heißt, wenn wir die Grenzwerte für dieses Dieselabgasgift senken wollen, müssen wir einfach an die schmutzigen Diesel heran. Und wir sind einfach auch zuversichtlich, dass durch die hoffentlich bald kommenden Fahrverbote dann die Automobilindustrie gezwungen werden kann, kurzfristig diese Autos nachzurüsten mit einer wirklich funktionierenden Bremse für die Dieselabgase, nämlich einem harnstoffgetriebenen Katalysator.
Das heißt, es geht wirklich nur auf diese radikale Art und Weise Ihrer Meinung nach?
Wir brauchen eine Vielzahl von Maßnahmen. Deswegen ist es auch wirklich sehr zu begrüßen, dass wir jetzt eine frische Diskussion über die Belebung der kollektiven Verkehre, der Busverkehre, von Bahn, von Straßenbahnen haben. Aber wir kommen nicht drum herum, dass eben auch dann bei Bussen die schmutzigen Busse ausgesteuert werden oder, was bei vielen, in vielen Fällen ja geht, dass sie eine Nachrüstung erfahren. Auf jeden Fall Dieselfahrzeuge, die die Grenzwerte um 20 oder um das 30-fache überschreiten, dürfen einfach nicht mehr in die Städte hinein, weil wir ansonsten die Luft noch auf Jahre nicht unter die notwendige Qualität, also die Schadstoffgrenzen bekommen, die die EU seit 8 Jahren festgeschrieben hat.
Sie haben versucht, Herr Resch, den VW Motortyp EA 189, sage ich jetzt mal sofort, stillzulegen. Das Verwaltungsgericht in Düsseldorf hat Ihnen dafür eine Absage erteilt. Die Begründung, die kritisierten Motoraggregate würden nach einem Software-Update alle Voraussetzungen zur Weiterfahrt erfüllen. Das ist dumm gelaufen für Sie, oder?
Ja, wir haben bei grundsätzlichen Auseinandersetzungen immer wieder auch die Schwierigkeit, dass wir einen langen Atem beweisen müssen. Deswegen haben wir diese Klage an 10 Orten gleichzeitig gestartet und hoffen, mit einer dieser Klagen bis zum Europäischen Gerichtshof zu kommen. Tatsächlich bei hohen Temperaturen oberhalb von 15 Grad werden die Abgase ein kleines bisschen gereinigt, ungefähr 30% weniger. Bei einer Basis von 700% Überschreitung ist es allerdings wirklich wenig. Aber in den Wintermonaten, gerade bei den Temperaturen, die wir im Moment haben, stellen wir einfach fest, dass es überhaupt keine Verbesserung gibt, dass im Einzelfall sogar die Abgase deutlich höher sind, als wir sie vor den Software-Updates gemessen haben. Und das ist unseres Erachtens nicht hinzunehmen. Wir meinen, dass durch die Feststellung der Unzulässigkeit dieser immer noch bestehenden Abschalteinrichtungen auch VW gezwungen werden muss, diese Fahrzeuge nicht nur mit einem Software-Update nachzubehandeln, sondern eine funktionierende Abgasreinigung eingebaut werden muss, und zwar zu Kosten, auf Lasten der Hersteller, nicht des Besitzers.
Und das ist im Moment eben noch genau das Problem, dass der Hersteller sagt, nö, das machen wir halt nicht. Sie haben sich mit der Autoindustrie angelegt, den Dieselgate mit aufgedeckt, die Bosse von VW und Daimler und BMW vor sich hergetrieben. Sie nerven, sagen die, und haben gegen sie ihre Anwälte in Marsch gesetzt. Aber vor 2 Wochen, da haben sie auch mal wieder Erfolg gehabt. Das Bayerische Verwaltungsgericht verhängte ein Zwangsgeld gegen die eigene Landesregierung, weil sie seit Jahren nicht genug gegen dreckige Luft in München getan hat. Hieß es, Herr Resch, Sie können offenbar keine Ruhe geben. Was, wenn Sie jetzt vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig verlieren? Geben Sie dann Ruhe?
Nein, wir kämpfen seit jetzt über 30 Jahren als Deutsche Umwelthilfe für die saubere Luft. Wir haben 3-mal jetzt auch vor dem Europäischen Gerichtshof Grundsatzentscheidungen herbeiführen können. Auch die Klageberechtigung für alle Bürger in ganz Europa haben wir miterkämpft, dass man eben die saubere Luft auch durchsetzen kann. Jetzt sind wir erstmal optimistisch, dass wir uns durchsetzen. Und parallel zu unserem Verfahren hat ja mittlerweile auch die EU-Kommission gesagt, es geht so nicht weiter. Deutschland muss Dieselfahrverbote verfügen. Und wenn wir nicht gewinnen, dann wird eben halt in wenigen Wochen die EU-Kommission Deutschland vor den Europäischen Gerichtshof auch ziehen. Also wir sehen doch daran, dass die Grenzwerte für die Luftqualität und eben der Schutz von im Moment 13.000 Menschen, die unnötigerweise jedes Jahr an Stickstoffdioxid sterben, dass das ein ganz hohes Gut ist. Und dafür werde ich auch mich weiterhin einsetzen und bin zuversichtlich, dass wir auch in sehr kurzer Zeit die saubere Luft in Deutschland durchsetzen können.
Aber wir haben heute auch schon in der Sendung gehört, dass der Europäische Gerichtshof möglicherweise, wenn es tatsächlich zu der Klage kommt, ja, die Bundesregierung einfach nur zwingen wird zu zahlen. Davon werden nicht unbedingt die Grenzwerte dann sinken.
haben Sie völlig recht. Der Europäische Gerichtshof hat keine Durchgriffsmöglichkeit. Das einzige Instrument sind dann tatsächlich diese bis zu 1 Million Euro Strafzahlungen. Nur sehen wir gerade, dass die Androhung einer solchen Strafzahlung in Großbritannien dazu geführt hat, dass keine Dieseltaxen mehr zugelassen werden, dass man sehr früh eine Umweltzone-Regelung eingeführt hat, die ein Einfahren eines Busses ohne Abgasreinigung mit 1.000 Pfund Strafe belegt. Das sind durchaus Maßnahmen, die dann möglich sind. Ich glaube auch, dass irgendwann die Politik den Widerstand aufgeben wird und eben bei solchen klaren Entscheidungen der Gerichte dazu übergehen wird, den Menschen ihr Recht auf saubere Luft auch zu gewähren. Ich finde es eigentlich absurd, dass wir auch zum Beispiel gegen den Freistaat Bayern mit Zwangsgeldern dafür kämpfen müssen, dass der Ministerpräsident oder die Umweltministerin Recht und Gesetz einhalten. Wie mächtig ist die Automobilindustrie in Deutschland geworden, dass sie es schafft, Regierungen davon abzuhalten, Recht und Gesetz einzuhalten?
Sehr mächtig offenbar. Während des VW-Skandals wurde Ihr privater Rechner gehackt und die Website der Deutschen Umwelthilfe ebenfalls. Sie haben Morddrohungen bekommen. Fürchten Sie nicht den Protest jetzt von Millionen Dieselhaltern, die sagen, naja, es käme einer Enteignung gleich, wenn es denn Fahrverbote für ihren Diesel gäbe?
Also wir haben erstmal eine deutliche Mehrheit in Deutschland hinter uns. Bei allen Umfragen meldet sich oder äußert sich eine Mehrheit der Bürger für Fahrverbote für schmutzige Fahrzeuge.
Das sind die, die keinen Diesel haben wahrscheinlich.
Ja, interessanterweise sind auch sehr viele, wir bekommen also tatsächlich Tausende von Zuschriften von Bürgern, die bei uns nachfragen, könnt ihr uns helfen, dass wir eben für unseren Diesel diese Nachrüstung kriegen. Die meisten Käufer von Diesel haben dieses Fahrzeug ja gekauft, weil ihnen versprochen wurde, es ist sauber und klimafreundlich. Und wir setzen uns dafür ein, dass eben die Fahrzeuge auf Kosten der Hersteller so nachgebessert werden, dass sie dann eben kein Fahrverbot haben, dass sie eben eine funktionierende Bremse für die Dieselabgase bekommen. Die Bundesregierung verlangt von den Bürgern, dass sie es mit dem Software-Update bewenden lässt und die Folgen davon sehen wir ja. Die Fahrzeuge bleiben zumindest im Winter schmutzig und der Wertverlust ist da. Also wer setzt sich nun mehr für die Dieselhalter ein? Die Deutsche Umwelthilfe oder die Bundesregierung? Und deswegen haben wir fast keine kritischen Zuschriften und auch die ganzen Drohungen kommen nicht von Einzelbürgern, sondern wir stellen eben halt diesen ganz, ganz massiven Druck aus allen Ebenen der Automobilindustrie fest. Und da habe ich jetzt auch noch ein bisschen dazugelernt, was in einer Demokratie offensichtlich möglich ist, um die Zivilgesellschaft davon abzubringen, ihre Tätigkeit zum Schutz der Bevölkerung durchzuführen. Und ich hoffe sehr, dass wir am langen Ende gewinnen und die saubere Luft ebenso durchsetzen können wie die Entschädigung der 9 Millionen betrogenen Dieselkäufer, die nach Meinung der Deutschen Umwelthilfe allen Anspruch darauf haben, dass ihr Fahrzeug eben so nachgebessert wird, dass die Grenzwerte nicht nur im Labor, sondern auch auf der Straße eingehalten werden und damit dann eben von Fahrverboten befreit sind.
Jürgen Resch, Chef der Deutschen Umwelthilfe. Vielen Dank. Nie wieder Schwarzfahren, kostenloser Nahverkehr für alle. Uns war es ein Tag wert, hinter die Absichtserklärung der Minister zu blicken. Ich hoffe, Sie sehen jetzt wesentlich klarer. Wenn Sie etwas verpasst haben sollten, dann gibt es 3 Möglichkeiten, das nachzuholen. Erstens per Podcast, zweitens per ARD-Audio-App, da sind wir ganz vorne dran. Und drittens um 22.05 Uhr in der Wiederholung auf hr-info. Danke fürs Zuhören. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Angela Fitsch. Thank you.